D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
So, mal ein kurzer Check an dieser Stelle. Wie viele Versicherungen habt ihr schon abgeschlossen bisher so in eurem Leben? Wir denken hier noch drüber nach. Johannes Döbbelt und ich heute Abend bei mir im Studio.
Hallo.
Hallo Johannes. Ich kann ja mal vorlegen. Also welche Versicherungen ich habe, sind Haftpflicht, Hausrat und Berufsunfähigkeitsversicherung. Das fand ich halt sinnvoll, weil wenn man im Radio arbeitet und dann ist irgendwie mal was am Ohr oder an der Stimme, wäre blöd. Wie ist es bei dir? Welche Versicherungen hast du?
Ich habe keine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber ich habe natürlich auch die Haftpflicht, ne? Die muss ja sein. Und auch so Riesterrente und sowas für später.
Okay, gut. Und wir checken jetzt gleich mal hier bei uns im Programm, welche Versicherungen für euch tatsächlich sinnvoll sind und welche ihr einfach schlicht und ergreifend vergessen könnt. Wir sind beide schon sehr gespannt. Vielleicht müssen wir unsere Versicherungstaktik auch nochmal überdenken, Johannes?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir da auch sehr unsicher, muss ich sagen, was ich so genau brauche, was nicht, was sinnvoll ist.
Ja, dann hören wir am besten alle gleich mal gut zu. Mein Name ist Sonja Meschkat. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Ich gebe zu, es gibt Themen, die haben einen größeren Sex-Appeal. Trotzdem ist es ganz gut, ab und zu mal drüber zu sprechen, über Versicherungen nämlich. Versicherungen sind nützlich, aber sind sie auch immer sinnvoll, wenn man so die Altersgrenze 65 plus noch lange nicht erreicht hat? Also so wie wir alle, ne? Und deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal an, ja, welche solltet ihr am besten haben, welche könnt ihr eigentlich für euch vergessen, und das gucken wir uns an zusammen mit Jörg Brunsmann, D-Radio Wissen Wirtschaftsexperte. Mhm. Jörg, könnte ich jetzt eigentlich so ganz ohne Versicherung leben? Wäre das schlau?
Reden wir jetzt über Deutschland?
Ja, ja.
Ich glaube, du machst Witze, oder? ich will nicht sagen, dass es gar nicht geht, aber es wird echt hart, allein schon, weil wir eine ganze Reihe Pflichtversicherungen haben. Die ganzen Sozialversicherungen, Rentenversicherungen, Pflege, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung. Eine Krankenversicherung zum Beispiel brauchst du auch, wenn du nicht mal einen Job hast.
Aber Moment, dann gibt es ja trotzdem viele Menschen in Deutschland, die eben keine Krankenversicherung haben.
Das stimmt. Also Experten gehen von etwa 80.000 Menschen aus. Die Zahl ist heute rausgekommen. Dunkelziffer ist auch noch sehr hoch. Aber jetzt frag mal jemanden ohne Krankenversicherung, weil die meisten wären gerne wieder versichert. Das heißt, die sind irgendwie durchs Raster durchgefallen. Da sind wir eigentlich auch an dem Punkt, warum Versicherungen überhaupt sinnvoll sind. Wenn dir was passiert, die sollen verhindern, dass du wirtschaftlich untergehst. Gerade bei der Gesundheit ist ein großes Risiko. Nehmen wir mal an, ich wünsche es keinem, aber es passiert halt eben, eine schwere Krankheit, Krebs, Herzinfarkt. Du schaffst es, du wirst wieder gesund. Und kommst nach Hause, Arztrechnung 80.000 Euro. Da macht da so eine Versicherung echt Sinn.
Wenn ich mir mit genau diesen Gedanken eben diese ganzen Versicherungen angucke, also welche sind jetzt wirklich sinnvoll? Welche sollte ich auf jeden Fall haben? Was sagst du?
Zwei Stück, die sind wirklich sinnvoll, um die kommt keiner herum, sagt Philipp Opfermann. Der ist Versicherungsexperte bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen.
Also an der Privathaftpflichtversicherung, da kommt tatsächlich keiner vorbei. Und eine Absicherung der Arbeitskraft, im besten Falle durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die ist ebenfalls sehr, sehr sinnvoll, die sollte man schon haben.
Also Privathaftpflicht heißt, wenn dir bei anderen was kaputt geht, der Klassiker Rotwein auf dem teuren Teppich, dann springt die Versicherung ein. Wichtig in Deutschland, weil die Haftungshöhe hier nicht begrenzt ist. Also wenn du von jemand anders die Bude abfackelst, haftest du dafür ohne Privathaftpflicht. Berufsunfähigkeitsversicherung, die schützt dich, wenn du deinen gelernten Beruf nicht mehr ausüben kannst. Wobei die Versicherung knifflig ist, muss man dazu sagen. Man hört immer wieder, dass die Versicherer da rumzicken, dass es schwierig wird, seine Ansprüche durchzusetzen. Und da ganz wichtig am Anfang für Berufseinsteiger, da ist die Versicherung noch günstig. Ab 30 wird es dann deutlich teurer. Also es ist eine Versicherung, wo man sich früh überlegen sollte, will ich die, brauche ich die?
Ich glaube, 30 ist eh so eine magische Grenze immer, ne, bei Versicherungen. Mhm. Wer jetzt bereit ist, noch ein bisschen was draufzupacken, gibt es andere Versicherungen, bei denen die Experten auch sagen, ja, sinnvoll, kann man machen?
Kommt sehr auf deine persönliche Situation drauf an. Hausratversicherung kann sinnvoll sein. Wenn es brennt oder eingebrochen wird, springt die Versicherung ein. Wenn in deiner Hütte eh nur Jaffa-Möbel rumstehen, also die Apfelsinenkisten, dann ist es eigentlich auch egal. Hast du ein eigenes Haus oder eine Wohnung, dann macht zusätzlich eine Gebäudeversicherung Sinn. Die ersetzt dann den Schaden, wenn zum Beispiel das Dach vom Sturm abgedeckt wird. Ist ja auch nicht unwichtig. Lebensversicherung, sehr beliebt bei den Deutschen, vor allen Dingen als sogenannte Kapitallebensversicherung. Das heißt, bis in der Regel 65 wird gespart. Danach wird das gespart. gesparte Geld ausgezahlt. Aber natürlich noch wichtiger, wenn man Familie hat, es passiert was, dann kann die Lebensversicherung dem Partner oder den Kindern helfen, damit man zum Beispiel weiter die Miete zahlen kann. Also es sind alles so Versicherungen, wo Experten sagen, ja, vieles davon ist sinnvoll, aber eben nicht für jeden und nicht unter allen Umständen.
Muss man dann eben doch im Einzelfall gucken. Gibt es denn auch so Sachen, wo man sagen kann, also das ist kompletter Schwachsinn, braucht man nicht?
Ja. Das, was einem in Geschäften heute gerne mitverkauft wird, Handyversicherung, Brillenversicherung, Garantieverlängerung. Problem ist, die oft halten die gar nicht, was man sich so erhofft. Beim Handy zum Beispiel, oft ist Diebstahl nicht abgedeckt. Oder es wird nur der Zeitwert bezahlt von dem, was das Handy wert war. Das heißt, wenn es geklaut wird, kriegst du nur das wieder, um dir ein Gebrauchtgerät wieder zu kaufen. Also da gibt es eine Menge Haken. Da haben auch die Verbraucherzentralen immer wieder drauf geguckt und gesagt, sind wir nicht von begeistert als andere als das. Weil man muss halt immer sehen, Versicherung ist ein Geschäft mit der Angst. Das heißt, der Verkäufer wird dir sagen, jetzt gucken Sie mal, dieses tolle Handy, gerade gekauft, 600 Euro. Wenn das jetzt ins Klo fällt, Mensch, das wäre doch schlimm, oder?
Aber genau so läuft es ja auch immer.
Genau so. Dann sagst du, ja klar, das wäre schlimm, wenn das ins Klo fällt. Mhm. Aber dann denk mal nach und überleg mal, wie oft ist dir das Handy schon ins Klo gefallen? Und wenn du so eine Versicherung gehabt hättest, hättest du sie jemals gebraucht? Also warum da Geld reinstecken? Kannst du dich auch hingehen und sagen, ich lege Versicherung x Euro jeden Monat an die Seite und hurra, ich habe ein neues Handy, ohne dass es ins Klo gefallen ist.
Jörg, vielen Dank für diese Übersicht. Welche Versicherungen sinnvoll sind für euch und welche ihr erstmal ganz weit wegschieben könnt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Lochis, die Rocket Beans oder Mr. Trash Pack, das sind die YouTube-Stars komplett in der digitalen Welt zu Hause. Umso erstaunlicher, dass es jetzt für diese YouTube-Stars ein Panini-Sammelalbum gibt. Und zwar kann man sich seine Lieblingsstars da reinkleben. Johannes, was ist denn das für ein Album?
Also insgesamt kann man sich da 200, also so rund 200 dieser sogenannten Webstars reinkleben in das Album. So heißt das auch, Webstars 2017. Also Sticker zum Einkleben und das alles sind Selfies.
Was
natürlich
sonst?
Wie könnte es anders sein?
Ja.
Die bekanntesten hast du gerade schon genannt, also von diesen Stars, Lochis zum Beispiel oder auch Finn Kliman ist dabei, das ist so ein Heimwerker-Typ. Viele berühmte Stars waren dann aber jetzt auch nicht dabei, zum Beispiel Le Floyd, Gronkh oder Bibi von Bibis Beauty Palace, ne? Die machen alle nicht mit. Ausgedacht haben sich das Ganze übrigens nicht die YouTuber selbst, sondern so ein Unternehmen aus Hamburg, das auch schon mehrere andere Panini-Alben entwickelt hat.
Okay, das heißt, das Ganze ist dann auch eine neue Einnahmequelle für die Stars, oder was?
Nee, ist eben nicht, dachte ich auch erst, aber die Macher, die sagen, die Webstars, die haben jetzt keinen Cent dafür bekommen, die machen das also eher wegen des Fames, so, ne? Also einmal in einem Panini-Album zu stehen.
Was kostet das?
1,95 für das Album, ist natürlich erstmal günstig, aber dann kommen noch die Sticker oben drauf, wie immer bei Panini-Alben und dann wird es dann richtig teuer. 5 Sticker kosten 60 Cent und dann hast du natürlich wieder Doppelte und so.
Und brauchst Doppelte, ganz viele. Dann muss man tauschen und gucken.
Genau.
Und ach, was
hier
für eine
Arbeit,
hast du
nochmal die Lochis und ach nee, der falsche Zwilling und so.
Ganz genau. Also die Lochis unter anderem könnt ihr wiederfinden, wenn ihr euch beteiligt am Panini-Sammelalbum. Album, das es jetzt gibt für die YouTube-Stars.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ist ja heute nach Polen geflogen. Heute Nachmittag hat sie dann erstmal die Regierungschefin Beata Szydło getroffen. Und wie das eben so üblich ist, ne? Regierungschefin trifft Regierungschefin. Und danach ging es weiter für Angela Merkel zu Jarosław Kaczynski. Und das ist interessant, denn der hat gar kein Staatsamt inne momentan. Der ist aktuell nur in Anführungsstrichen Chef der rechtsnationalen Regierungspartei PiS. Und trotzdem gilt er als der wahre Machthaber in Polen. Und das hat offenbar auch Angela Merkel erkannt. Wir sprechen darüber, über den Besuch mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Ich habe dieses Interview mit ihm kurz vor der Sendung aufgezeichnet und wollte von ihm wissen, warum ist Jarosław Kaczynski so ein wichtiger Mann in Polen? Sogar so wichtig, dass sich die Kanzlerin mit ihm trifft.
Ja, er ist eigentlich der Mann, der alles entscheidet in Polen. Seine Partei PiS hat die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament und er hat diese Partei auch völlig unter Kontrolle. Wenn er also heute sagt, wir brauchen einen neuen Premierminister von mir aus, dann ist das für ihn kein Problem. Dann ruft er die Parlamentsfraktion zusammen, der PiS, und die wählen einen neuen Premierminister. Theoretisch ein bisschen unabhängig könnte sein der Präsident, der Staatspräsident, der kann ja nicht einfach ausgetauscht werden, aber auch dessen Wiederwahl Der hat jetzt noch 4 Jahre Amtszeit. Auch dessen Wiederwahl hängt von Jarosław Kaczynski ab und auch dessen politische Zukunft, wenn er mal nicht mehr Präsident ist. Also insofern laufen alle Fäden in der Hand von Kaczynski zusammen. Und alles, was man so hört von anderen Politikern aus dem Regierungslager, darf nicht von dem abweichen, was er denkt. Also das ist, wenn es wichtige Dinge sind, sind sie mit ihm konsultiert worden vorher.
Also ein Mann mit sehr, sehr viel Macht. Worum ging es denn heute offiziell bei dem Besuch zwischen der Kanzlerin und ihm?
Ja, das Gespräch dauerte immer noch an. Sie haben sich an einem neutralen Ort, wie es heißt, getroffen, in einem Hotel. Ja, es geht um die Zukunft der Europäischen Union. Es geht um die deutsch-polnischen Beziehungen. Aber die Zukunft der Europäischen Union steht im Mittelpunkt. Der Gipfel in Rom, der ansteht im März, wird besprochen. Die Kanzlerin will einfach ausloten, welche Positionen denn Polen hat. Es gibt ja viele Wackelkandidaten in der EU. Ich meine, in Frankreich gibt es bald Wahlen, da gibt es auch Parteien, die austreten wollen. Und da will man wenigstens bei Polen sicher sein, dass Polen feststeht zur Europäischen Union. Also die Kanzlerin will sich hier schon auch die Solidarität Polens versichern.
Und wie wahrscheinlich ist das, dass sie die bekommt?
Es ist wahrscheinlicher geworden, dass Polen mit Deutschland zumindest in einigen Fragen an einem Strang ziehen wird, weil die Regierung hier gemerkt hat, dass sie sonst wenig Verbündete hat auf der Welt. Großbritannien ist dabei auszutreten aus der Europäischen Union. Die waren ein Verbündeter Polens, aber die werden ihn nicht mehr für nützen außerhalb der EU. Naja, und die Vereinigten Staaten mit dem neuen Präsidenten Trump weiß man auch nicht genau, welche Europapolitik die weiter verfolgen werden. Das heißt, die polnische Regierung hat die antideutsche Rhetorik, die sie doch gepflegt hat, am Anfang ganz stark zurückgefahren und die Töne waren deutlich freundlicher vor diesem Besuch heute. Also man kann schon davon ausgehen, dass es Kompromissbereitschaft gibt auf beiden Seiten und dass man dann eine gemeinsame Sprache findet zwischen Warschau und Berlin.
Jetzt gibt es ja einige Punkte, die man kritisieren kann an der nationalkonservativen Regierung. Also zum Beispiel der Umgang mit den öffentlich-rechtlichen Medien, die eben auf Linie gebracht werden sollen. Außerdem weigert Polen, sich Flüchtlinge aufzunehmen. Welche Rolle spielt das alles bei dem Besuch?
Ja, die Bundeskanzlerin ist ja gefragt worden, genau danach bei der Pressekonferenz vorhin mit der Premierministerin Szydło. Und sie antwortet darauf ein bisschen ausweichend. Also sie sagt natürlich, das ist alles wichtig für uns, Rechtsstaatlichkeit, öffentliche Medien, die eben nicht von einer Partei geleitet werden. Aber sie sagt auch, und eigentlich ist das Angelegenheit von Brüssel, von der EU und hat nichts mit den deutsch-polnischen Beziehungen zu tun. Das heißt, sie delegiert dieses Problem so ein bisschen nach Brüssel und das ist natürlich angenehm für sie. So kann sie sich darauf konzentrieren, mit der polnischen Regierung, die halt nun mal so ist, wie sie ist, gemeinsam aufzutreten dann beim EU-Gipfel in Rom. Und wenn sie jetzt hier aggressiv auftreten würde und also hier die Regierung kritisieren würde für deren Vorgehen in der Innenpolitik in Polen, dann würde sie eben ein schlechteres Klima schaffen und hätte weniger Chancen hier auf eine gemeinsame Haltung in bestimmten Fragen.
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel ist heute nach Polen geflogen. Unter anderem hat sie sich dort getroffen mit Jarosław Kaczynski, dem Chef der rechtsnationalen Regierungspartei PiS.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die große Frage ist, wie mache ich es denn jetzt am sinnvollsten? Also, nehme ich ein Einzelticket? Oder doch besser ein Tagesticket oder ein Viererticket oder doch lieber die Kurzstrecke. Es ist nicht immer einfach, sich einen Überblick zu verschaffen, wenn man mit Bus oder Bahn unterwegs ist und dann auch noch in einer Stadt, in der man entweder noch nie war oder bisher nur ganz, ganz selten. In der Gegend rund um Heidelberg, Mannheim oder Kaiserslautern, da soll das Ganze jetzt einfacher werden und zwar mit einem neuen Tarifsystem. Da wird nämlich der Ticketpreis nach der Entfernung per Luftlinie berechnet. Johannes, du hast dir das Ganze mal angesehen, hast dich da ein bisschen reingefuchst. Für uns. Also wie funktioniert das nach Luftlinie zahlen?
Ja, erstmal brauchst du dafür die entsprechende App vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar. VRNE-Tarif heißt die. Und dann aktivierst du einfach die GPS-Ortung bei deinem Handy. Und wenn du einsteigst, dann checkst du quasi in der App einmal ein beim Einsteigen und beim Aussteigen checkst du wieder aus. Und die App rechnet dann automatisch die Luftlinie zwischen Haltestelle A und Haltestelle B aus und sagt dir dann am Ende, was deine Fahrt kostet.
Und wie teuer ist das dann?
Ein Grundpreis von 1,20 Euro gibt es immer für jede Fahrt und für jeden gefahrenen Kilometer Kilometer Luftlinie kommen dann noch 20 Cent obendrauf. Und das Ganze zahlst du dann direkt über die App. Also einmal im Monat wird das Ganze dann von deinem Konto oder deiner Kreditkarte abgebucht.
So, jetzt will ich natürlich wissen, ist das Ganze dann günstiger oder ist es teurer als vorher?
Also in vielen Fällen ist es günstiger. Wenn du zum Beispiel in Heidelberg vom Hauptbahnhof zum Universitätsplatz fährst, das sind 8 Stationen mit dem Bus, müsstest du normalerweise mit einem Einzelticket 2,50 Euro zahlen. Und mit dem Luftlinientarif sind es dann nur noch 1,80 Euro.
Immerhin, wenn man das öfter zurücklegen muss, läppert sich wahrscheinlich so über einen Monat gerechnet. Ne? Mhm. Also das ist der ÖPNV in der Stadt. Wie ist es, wenn ich mit der Deutschen Bahn von einer Stadt in die andere möchte?
Das geht dann tatsächlich auch innerhalb dieses Verkehrsverbundes. Du kannst dann auch mit RB oder RE-Zügen oder mit der S-Bahn fahren. Zum Beispiel von Kaiserslautern nach Mannheim und zurück. Wenn du das bisher fährst mit dem alten Tarif, ist das am günstigsten mit einer Tageskarte. Die kostet knapp 18 Euro. Mit diesem neuen Luftlinientarif kostet das Ganze dann aber maximal 12 Euro, denn 12 Euro ist immer der maximale Betrag, den du mit dieser App am Tag ausgeben kannst. Ja, okay. Das heißt, du kannst so viel rumfahren, wie du willst. Teurer als 12 Euro wird das Ganze nie. Ich habe mal telefoniert mit Axel Thiemann, Pressesprecher vom VRN, und der sagt, wir haben den neuen Tarif jetzt nicht nur eingeführt, weil es zum Teil billiger wird, sondern auch, weil es damit jetzt einfacher, also einfach einfacher für die Bus- und Bahnfahrer werden soll.
Weil wir einen fairen Tarif anbieten wollen, mit dem die Fahrgäste einfach einsteigen und verbundweit fahren können, ohne sich letztendlich Gedanken machen zu müssen, was kostet die Fahrt, beziehungsweise wie weit kann ich damit fahren.
So, jetzt ist es aber leider so, dass du ganz ohne Vergleichen dann doch nicht auskommst. Also wenn du jetzt zum Beispiel nicht alleine, sondern mit mehreren Leuten unterwegs bist, dann musst du dich dann doch wieder so durch den Tarifdschungel wühlen, denn dann gibt es schon wieder andere Tickets, zum Beispiel Gruppentickets oder andere, die dann günstiger sein können als dieser Luftlinientarif.
Gut, für alle, die jetzt nicht in Karlsruhe, Heidelberg oder in der Umgebung unterwegs sind, gibt es in anderen Regionen ähnliche Tarife schon?
Ja, im Verkehrsverbund Rhein-Main, das ist so rund um Frankfurt, Wiesbaden, Gießen, Offenbach, da läuft gerade ein Test. Da gibt es auch eine App und da funktioniert das so, dass du einen Grundpreis hast plus die gefahrenen Kilometer. Es ist nicht ganz so einfach wie dieser Luftlinientarif, kommen noch so ein paar Zuschläge dazu und so. Aber auch da hast du den Vorteil, du musst eben nicht gucken, welches Ticket du jetzt für welche Tarifzone brauchst, sondern du kannst einfach losfahren. Das Ganze wird gerade getestet mit 20.000 Leuten. Wenn man will, kann man da auch noch mitmachen und sich bewerben.
Dann gibt es ja auch noch solche Routenplaner-Apps, ne, die für alle Verkehrsverbünde gelten. Machen die diesen Tarifdschungel einfacher?
Geht so, muss man sagen. Also die Stiftung Warentest hat jetzt gerade vor ein paar Tagen getestet das Ganze. Verschiedene Apps, Quixit, Ellie oder From A to B heißen die zum Beispiel. Der Vorteil ist, mit vielen dieser Apps findest du neben Bus und Bahn auch Verbindungen mit Fernbussen zum Beispiel oder Carsharing-Autos oder Taxifahrten. Also da wird wirklich vieles miteinander verglichen. Da kannst du deine Route planen und teilweise eben auch direkt aus diesen Apps bezahlen. Und der Testsieger bei den Apps war Quixit, weil du da eben auch Fernbusverbindungen findest, weil du deine Suchanfragen speichern kannst, sagt Stiftung Warentest, und weil du eben direkt die Tickets kaufen kannst. Aber viele haben auch nicht so gut abgeschnitten. Also zum Beispiel Ellie oder From A to B. Das Hauptproblem bei denen ist, es werden einfach zu wenig passende Verbindungen gefunden, sagt Stiftung Warentest. Oder manchmal kommen auch so völlig hirnrissige Vorschläge dabei raus. Zum Beispiel wird dann vorgeschlagen, dass du doch mit dem Fahrrad über die Autobahn fahren sollst. Mhm. Oder bei einer anderen App wurde für die Strecke Berlin-Hannover ein Taxi vorgeschlagen für 429 Euro. Also die Stiftung Warentest sagt insgesamt, noch keine dieser Apps ist so richtig gut. Du musst also leider weiterhin immer vergleichen, mehrere Apps, Webseiten am besten und dann einfach gucken, welcher Preis, welche Verbindung am besten ist.
Im Verkehrsverbund Rhein-Neckar, also das ist so diese Gegend Kaiserslautern, Mannheim und oder Heidelberg, da kann man jetzt Bus und Bahn fahren und die Strecke nach Luftlinie mit einer App bezahlen. Wie das Ganze funktioniert, das hat euch Johannes Doppelt erklärt.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Mann, ey, das nervt. Wenn der Nachbar wie so ein Trampeltier bum, 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 durch die Wohnung latscht oder wenn euer Kollege wie so ein Wahnsinniger auf den Tasten rumhakt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid nicht nur genervt davon, sondern ihr reagiert darauf so empfindlich, dass ihr physisch darunter leidet. So geht es nämlich Menschen, die Misophonie haben. Das ist eine neurologische Störung, bei der man auf bestimmte Alltagsgeräusche überreagiert. Forscher von der Uni Newcastle, die haben jetzt festgestellt, dass das Gehirn von Misophonikern anders arbeitet als das von Nicht-Misophonikern. Wir waren neugierig, haben unseren Reporter Martin Krinner mal gefragt, ob er sich das genauer für uns angucken kann. Hat er natürlich gemacht.
Wenn ich Suppe esse, dann ist das meistens eine ziemlich geräuschvolle Angelegenheit. Ich kann Suppe nämlich nicht essen, ohne sie zu kauen. Ich hab's versucht, aber der Löffel kommt bei mir immer ganz automatisch an die Zähne. Und schlucken ohne kauen, das kann ich nicht. Ich kau auch Tabletten oder Hustensaft, manchmal sogar Bier. Bei mir zu Hause am Tisch führt das immer zu großen Diskussionen. Frank Hübner wäre bei dieser Geräuschkulisse früher allerdings die Wände hochgelaufen.
Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Man ist in sich gekehrt, man hasst denjenigen, der einem gegenüber sitzt. Man hat die schrecklichsten Gedanken. Ja, die können schon sehr unschön sein, diese Gedanken, die man demjenigen in diesem Moment gegenüber hat.
Frank Hübner litt lange Zeit unter Misophonie. Das heißt, dass ganz normale Alltagsgeräusche für ihn unerträglich waren und manche ihn sogar richtig aggressiv machten.
Also das fängt meistens mit Essen, Trinken, Atmen an. Und diese Trigger, also diese Geräusche, wie nennt man Trigger, die können sich dann vervielfältigen. Also das kann vom Tastaturklappern, also von der Computertastatur, über das Klappern von Armreifen oder Ketten so an den Handgelenken, wenn man damit auf den Tisch kommt. Also die Vielfalt der Trigger ist sehr, sehr groß.
Wissenschaftler sprechen bei dieser Störung auch von der sogenannten selektiv verminderten Geräuschtoleranz. Zu Deutsch, nicht alle Geräusche, sondern einzelne, ganz bestimmte, machen die Leute wahnsinnig. Und es geht dabei auch nicht um Lautstärke, allein der Umstand, dass geschmatzt wird. Dass draußen ein Auto vorbeifährt oder dass irgendwo eine Uhr tickt, das reicht schon. Die Ursachen dafür liegen meistens in der Kindheit. Das hat die Psychologin Petra Bühler den Kollegen von Nano erzählt.
Wenn das schon sehr früh in der Kindheit liegt, können wir uns meistens gar nicht mehr so sehr genau daran erinnern, was da genau passiert ist. Ein eigentlich neutraler Reiz, wie zum Beispiel das Kaugeräusch, was es auch immer sein kann, dass dieses neutrale Geräusch gekoppelt wird mit einer sehr unangenehmen Erfahrung, einem sehr unangenehmen Gefühl. Ja, wenn das immer wieder auftritt oder wenn es extrem unangenehm war, dann haben sich Reiz, der konditionierte Reiz und die gelernte Reaktion miteinander verkoppelt.
Bisher gilt die Misophonie noch nicht als anerkannte Krankheit. Aktuell wird sie den neurologischen Störungen zugeordnet. Das könnte sich jetzt allerdings ändern, denn Wissenschaftler der Uni Newcastle haben festgestellt, dass Misophoniker nicht nur unter einer Verhaltensstörung leiden, sondern dass tatsächlich ihr Gehirn anders arbeitet. Sie haben 20 Misophonikern und 22 Nicht-Misophonikern verschiedene Geräusche vorgespielt. Ein paar Triggergeräusche wie Schmatzen oder Schlürfen. Dann weinende Babys oder eine schreiende Frau. Also Geräusche, die eigentlich jeder alarmierend findet. Und dann noch ein paar neutrale Sachen. Wind oder Regen. Dann haben sie die Gehirnaktivitäten der Versuchspersonen mit einem MRT-Gerät beobachtet. Und dabei haben sie bei den Misophonikern festgestellt, dass bei den Triggergeräuschen ein ganz bestimmter Bereich, nämlich der sogenannte Inselkortex, deutlich aktiver ist.
We found that the trigger sounds evoked a much larger response in a part of the brain called anterior insula,
sagt Dr. Kumar, der die Studie geleitet hat. Dieser Inselkortex hat nun Verbindungen zu Gehirnarealen, die Gefühle regulieren und für Erinnerungen an frühere Erlebnisse zuständig sind.
Now all of these structures are known to be involved in emotion processing, emotion regulation and also recall of your past experiences.
Das also funktioniert bei den Misophonikern anders als bei den Nicht-Misophonikern. Bisher können Misophoniker nicht viel gegen ihre Störung tun. Das Zauberwort heißt vor allem Gegenkonditionierung und die ist ziemlich aufwendig. Man setzt sich zum Beispiel dem Triggergeräusch aus, während man Yoga macht oder autogenes Training. Dann wird das Hassgeräusch langsam mit einer angenehmen, ruhigeren Situation verknüpft. Oder man macht es wie Frank Hübner, der hat die Ursache per Hypnose gefunden. Wenn der physische Grund der Misophonie jetzt aber besser erforscht wird, dann besteht Hoffnung.
Ja, na selbstverständlich. Natürlich.
Wer an Misophonie leidet, der wird sich nicht länger aus Scham oder Ärger zurückziehen müssen. Er wird Hilfe bekommen. Beim Arzt.
Forscher der Uni Newcastle haben festgestellt, das Gehirn von Misophonikern, also das sind Menschen, die unter Alltagsgeräuschen leiden, weil sie darauf überreagieren, dass das anders arbeitet als das von Nicht-Misophonikern. Und wir alle nehmen uns heute Abend vor, nicht wahr? Auch du, Johannes? Nicht schmatzen.
Ja.
Nicht schmatzen.
Mehr drauf achten.
Mach es dir zum Mantra heute Abend. Du sagst jetzt die ganze Zeit nicht schmatzen, nicht schmatzen.
Nicht schmatzen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ach Menno, ey, es lief doch alles so gut für Tom Brady, den Quarterback-Star der New England Patriots. Vorgestern hat Tom Brady mit seinem Team ja den amerikanischen Super Bowl gewonnen. Hochdramatisch das Ganze. Doch dann ist Bradys Trikot verschwunden. Spurlos. Und jetzt ist das ein Fall für die Polizei. Johannes, was bitte ist da los?
Ja, Tom Brady und sein Team, die hatten natürlich in der Umkleiderkabine nach dem Spiel noch ordentlich weitergefeiert. Und da hat er sein Trikot mit der Nummer 12 auch ausgezogen. Und irgendwann war es dann aber plötzlich weg und ist seitdem eben auch nicht wieder aufgetaucht. Die Polizei geht jetzt davon aus, das Ding wurde wahrscheinlich geklaut. Das war ja auch so ein hochdramatischer Sieg, ne? Der New England Patriots. Erstmalig in der Super Bowl-Geschichte in der Nachspielzeit. Tom Brady ist der Star der Mannschaft. Das heißt, dieses Trikot dürfte jetzt richtig, richtig wertvoll sein. Manche in den USA sagen schon, das Ding ist wohl so das wertvollste NFL-Sammelobjekt der Geschichte.
Und jetzt gibt es eine Fahndung nach dem Dieb und dem Trikot, oder was?
Genau, die Texas Rangers sind hinter dem Dieb her. Kennen wir ja noch von Chuck Norris, ne? Seine ehemaligen Kollegen quasi. Ja. Super Bowl war ja in Texas, in Dallas. Deswegen ist es eben die texanische Polizei, die Texas Rangers, die drauf angesetzt sind. Und die nehmen das auch sehr ernst. Der Vizegouverneur von Texas, der hat zum Beispiel gesagt, wer auch immer das Trikot genommen hat, sollte es zurückgeben. Die Texas Rangers sind auf seiner Spur. Oh. Und er sagt auch, er will eben nicht, dass neben diesem historischen Sieg von Dallas außerdem dann noch in den Geschichtsbüchern steht, dass Tom Bradys Trikot so einfach geklaut werden konnte. Denn ist natürlich auch so ein bisschen peinlich für die Veranstalter und für Dallas.
Es muss auch einfach ein gewisser Anspruch dahinter stecken. Ich finde das gut. Das Trikot von Super Bowl-Star Tom Brady ist geklaut worden und jetzt fahndet die texanische Polizei danach.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr habt schon gehört, vorhin bei uns in den Nachrichten, Israel hat ein Gesetz verabschiedet, das rückwirkend genehmigt, was illegal entstanden ist, nämlich ca. 4000 Wohnungen von israelischen Siedlern im Westjordanland. Die sind widerrechtlich dort gebaut worden, auf den privaten Grundstücken von Palästinensern. Und mit diesem Gesetz wird im Nachhinein dafür gesorgt, dass das legal ist. Mehr Infos dazu hat der ARD Korrespondent Thorsten Teichmann in Tel Aviv. Thorsten, wie sind denn die Reaktionen darauf bisher in Israel?
Also es gibt sehr unterschiedliche, kannst du dir vorstellen, hier im Nahen Osten gibt es sehr viele Gruppen, die da mitreden. Zum einen eben die Palästinenser, die fordern jetzt von der internationalen Staatengemeinschaft Sanktionen gegen Israel, weil sie sagen, das ist der Schritt, der eine Zwei-Staaten-Lösung und einen palästinensischen Staat im Endeffekt unmöglich macht. Dann hier in Israel hast du Gruppen von der Opposition, die sagen, wir müssen uns mal klar werden darüber, dass solche Gesetze überhaupt nichts helfen, um in Zukunft in Wohlstand und Sicherheit zu leben. Das war eine Abgeordnete, Merav Michael Elit, hat gesagt, dieses Gesetz ist eindeutig wieder der Versuch, den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, als würden die Palästinenser irgendwann von selber abhauen. Und dann gibt es natürlich Leute wie Bildungsminister Bennett, die das Ganze verteidigen und sagen, wir müssen noch viel mehr annektieren, nämlich 60% des Westjordanlandes. Da muss die Souveränität hergestellt werden, damit die Leute, die dort leben, die Siedler, alles genauso haben wie in Haifa oder in Tel Aviv.
Das heißt aber, die kritischen Stimmen in Israel selber sind eher in der Minderheit oder was ist dein Eindruck?
Das ist immer ganz schwierig. Das ist hier so eine geteilte Gesellschaft. Du kannst nie genau sagen, das ist jetzt die Mehrheit, das ist die Minderheit. Meistens sind es sogar kleinere Gruppen, die überhaupt keine Mehrheit zustande bekommen, aber eben mit einigen Themen wirklich, die sie setzen, sehr viel Furore machen, wie zum Beispiel die Siedler. Es gibt eine Umfrage, die habe ich heute gerade gesehen, wenn man Umfragen glaubt. 50-53% der Israelis sagen, sie haben gar kein Interesse daran, irgendwelches Land im Westjordanland zu annektieren. Es gibt nach wie vor auch eine Mehrheit in Israel, die sagt, wir wollen da eigentlich gar nicht sein. Das ist moralisch verwerflich, wenn wir über ein anderes Volk entscheiden. Aber die können sich im Moment offenbar nicht durchsetzen. Jedenfalls das, was da gestern im Parlament passiert ist, ist eine ganz andere Richtung.
Können denn israelische Gerichte dieses Gesetz nochmal kippen? Also gäbe es dazu theoretisch eine Möglichkeit?
Die gibt es, denn dieses Gesetz verstößt nicht nur gegen internationales Recht, sondern eben auch gegen israelisches. Der Punkt ist dieser. Mit diesem Gesetz wird über die Eigentumsrechte von Palästinensern entschieden. Diese Palästinenser haben aber überhaupt keine legale Vertretung in Israel in diesem Parlament. Das geht nicht in einem demokratischen Staat, dass ein Parlament über andere entscheidet, die überhaupt nicht zur Wahl gehen können. Das heißt, entweder müssen diese Palästinenser israelische Staatsbürger werden und volle Rechte und auch volle Wahlrechte haben. Oder dieses Gesetz ist eben nicht demokratisch und entspricht auch nicht den israelischen Gesetzen. Deswegen wird es womöglich, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, ein Verfahren geben. Und der Generalstaatsanwalt hier in Israel, der hat bereits angekündigt, dass er dieses Gesetz nicht vertreten kann. Da sagt die Justizministerin, macht gar nichts, dann nehmen wir uns halt einen privaten Anwalt.
Wie wird denn dieses Gesetz jetzt bewertet oder was ist deine Einschätzung? Du hast ja eben schon mal gesprochen, ne, von der Zwei-Staaten-Lösung und dass das eben jetzt, klar, die große Kritik ist der palästinensischen Seite, dass mit diesem Gesetz das wieder in weite Ferne rückt. Aber ist es eventuell der Startschuss für die Regierung um Benjamin Netanyahu, um weitere Siedlungen bauen zu können?
Dafür brauchen sie ja eigentlich keinen Startschuss. Das haben sie ja bereits angekündigt. Es gab ja letzte Woche hier eine Räumung eines Siedleraußenpostens am Mona und rund um die Debatte um diese Räumung dieses Siedleraußenpostens hat die Regierung ganz viele Versprechen gemacht. Also ungefähr 6.000 neue Wohnungen, auch eine ganz neue Siedlung im Westjordanland soll entstehen. Jetzt gerade ist nochmal die Meldung gekommen, dass das Straßennetz im Westjordanland ausgebaut werden soll für mehrere Milliarden Schekel. Also da wird im Grunde das weiter fortgesetzt, was man vorher schon hatte. Das Interessante hieran ist, dass es in die Richtung geht, in die Denkrichtung, wir nehmen uns das Land. Wenn wir keine Lösung finden mit den Palästinensern, dann nehmen wir uns einfach das Land. Und da, glaube ich, gerät die israelische Regierung in Schieflage und auch in die Kritik der internationalen Gemeinschaft, Menschenrechtsorganisationen. Das stärkt die Extremisten auf palästinensischer Seite und setzt womöglich eine Bewegung in Kraft, die man so nicht plant oder eigentlich gar nicht haben möchte. Ich bin jedenfalls gespannt.
Soll es eigentlich irgendeine Entschädigung geben für die Palästinenser, auf deren Grund ja jetzt diese Siedlungen entstanden sind, widerrechtlich?
Das Gesetz sieht eine Entschädigung vor, in Höhe einer Pacht zum Beispiel oder eines Gebietsaustausches, eines Grundstücksaustausches. Und es wird aber gesagt, dass diese Besitzer eben kein Recht auf ihr Land haben, solange es keine diplomatische Lösung gibt. Es gibt keine diplomatische Lösung im Moment. Und jetzt stell dir mal vor, dir wird etwas weggenommen und dann wird dir hinterher gesagt, gut, du kriegst das nicht wieder, aber wir zahlen dir jetzt jeden Monat was. Das würdest du immer noch als widerrechtlich betrachten. Und ich habe ja vorhin schon ausgeführt, was die Probleme mit dem israelischen Gesetz und der Vertretung der Palästinenser in der Knesset sind. Die sind nämlich nicht vertreten. Das besteht weiter. Das heißt, allein dadurch, dass ich da einen Passus reinbringe, es gibt eine Entschädigung, ist das noch nicht wirklich rechtens.
Israels Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das illegale Siedlungen auf Palästinensergebiet legalisiert. Infos dazu sind gekommen vom ARD-Korrespondenten Thorsten Teichmann.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Die Pille für den Mann. Dazu wird zwar viel geforscht, aber viele Männer haben keine Lust auf Hormone und auf die Nebenwirkungen. Es gibt aber auch eine andere Idee, nämlich eine hormonfreie Verhütungsspritze. Das Ganze ist ein Kunststoffgel, das in den Samenleiter gespritzt wird. Dadurch werden die Spermien aufgehalten. Flüssigkeit kann aber trotzdem noch langsam durch das Gel durchfließen. Das heißt, es gibt keinen Rückstau. Und wenn das Gel wieder ausgespült wird, ist auch die Fruchtbarkeit zurück. Bei Kaninchen haben die Tests mit dem Gel schon funktioniert und jetzt haben Wissenschaftler das Ganze 2 Jahre lang an 16 männlichen Rhesusaffen ausprobiert. Die Verhütung klappte und es gab laut den Forschern kaum Probleme. In klinischen Tests soll das Verhütungsgel jetzt auch an Menschen getestet werden. Twitter will mehr gegen Hassposts tun. Der Kurznachrichtendienst hat mitgeteilt, dass Nutzer, die schon wegen Hassposts und anderer aggressiver Äußerungen gesperrt wurden, daran gehindert werden, sich mit neuen Accounts wieder anzumelden. Außerdem sollen die Tweets von blockierten Accounts nicht mehr in der Suchfunktion angezeigt werden. In Großstädten herrscht Wohnungsnot, deswegen wird schon viel neu gebaut. Eine Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft und der Deutschen Investimmobilien kommt jetzt aber zu dem Schluss, dass zu wenig und am Bedarf vorbei gebaut wird. In den 7 größten deutschen Städten müssten demnach mehr als 88.000 neue Wohnungen pro Jahr entstehen. In den letzten Jahren seien aber nur etwa 1/3 der benötigten Wohnungen dazugekommen. Kritisiert wird auch, dass vor allem große Wohnungen gebaut werden. Man brauche aber eher kleine, weil vor allem junge Menschen in Großstädte ziehen und weil die Gesellschaft immer älter wird und auch alte Menschen eher kleinere Wohnungen brauchen. Der Untersuchung zufolge werden vor allem 2- und 3-Zimmer-Wohnungen gebraucht. Das Institut der deutschen Wirtschaft kritisiert auch, dass auf dem Land zu viele Einfamilienhäuser entstehen. Das sei der Leerstand von morgen.
D-Radio Wissen.
Den Traumpartner übers Netz finden, ja, das kann schon mal kompliziert sein. Wenn man da noch glühender Anhänger ist von Donald Trump, schreckt man vielleicht noch ein paar Leute ab und muss zumindest bis zum Amtsenthebungsverfahren einsam bleiben. Damit auch Trump-Fans einen Partner finden, gibt es ja schon länger das Datingportal Trump Singles. Da sind dann die Trump-Liebhaber unter sich. Jetzt sollen allerdings die Preise, die Gebühren für die Mitglieder ordentlich erhöht werden. Johannes, wie teuer wird es denn dann?
Also bislang kostete das Ganze noch $5 im Monat. Ist ja nicht so teuer für ein Datingportal.
Okay.
Ne? Jetzt soll das Ganze aber, so berichtet das zumindest der TV-Sender Fox News, viermal so teuer werden, also $19,95 dann im Monat.
OMG, warum machen die das?
Eine offizielle Begründung gibt es nicht, aber die Vermutung liegt nahe, dass es einfach daran liegt, dass die Betreiber sich das leisten können. Denn die Seite, die hat mittlerweile rund 24.000 Mitglieder. Davon sind so 5.000 laut den Machern nach Trumps Wahl im November dazugekommen. Und auch jetzt, seitdem Trump eben im Amt ist, sollen nochmal so ein paar Tausend dazugekommen sein. Also läuft ziemlich gut bei Trumps Singles. Das Motto der Seite ist ja schließlich auch Making Dating Great Again.
Stimmt das wirklich?
Ja, ist
das
so.
Ist wirklich das Motto der Seite?
Da muss es auch laufen, oder?
Making Dating Great Again, alter Schwede. Für Trump-Fans wird das Verlieben im Netz über die Datingbörse Trump-Singles jetzt deutlich teurer.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ole, 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 DFB-Pokale, ole. Ja, es ist Achtelfinale im DFB-Pokal, die zweite Halbzeit läuft schon. Es spielen der 1. FC Köln gegen den HSV und FC Astoria Waldorf gegen Bielefeld. Johannes, du hast mal den Spielstand gecheckt. Wie sieht's aus bis jetzt?
Hamburg führt gegen Köln mit 1:0 und Bielefeld gegen Astoria Waldorf auch mit 1:0.
Okay, und sollte es nach 90 Minuten offizieller Spielzeit immer noch keinen Sieger geben, gibt's im DFB-Pokal ja 2x15 Minuten Verlängerung eigentlich. Denn heute gibt es zum ersten Mal eine Regeländerung. Jede Mannschaft darf ab heute im DFB-Pokal in der Verlängerung einen vierten Spieler einwechseln. Nach mehr als 90 Minuten Profifußball ist das ja auch sinnvoll. Ne? Ihr kennt die Szenen, wenn die Spieler dann irgendwie so am Ende mit Krämpfen auf dem Rasen liegen. Warum es immer wieder zu diesen Krämpfen kommt, das habe ich kurz vor der Sendung nochmal geklärt mit dem Sportmediziner Oliver Tobolski. Also Oliver, sag, wie kommt so ein Krampf zustande? Sind die Spieler nicht fit genug oder was ist es?
Ja, man hat ja immer den Eindruck, das hat was mit Unfitness zu tun. Das können wir den Fußballern nicht wirklich vorwerfen. Der Krampf ist biochemisch wirklich nicht ganz geklärt. Magnesiummangel wird immer angeschuldigt. Es ist ein Missverhältnis zwischen Belastungsfähigkeit und Belastbarkeit des Muskels. Die Muskelfaser reagiert sozusagen auf einen überschwelligen Reiz mit einer Dauerverkrampfung. Das hat mit dem Kalziumausstrom zu tun. Aber nicht immer mit der Fitness, weil der Fußballer ja nicht nur Langzeitfitness sein muss, sondern er muss auch schnellkräftig sein. Und dieses Ungleichgewicht, also er muss eben diese Fähigkeit haben, Sprint anzuziehen und er muss lange laufen. Und da hat die Muskelfaser unter Umständen Schwierigkeiten.
Gibt es denn aber das so von Natur aus, dass jemand so krampfanfälliger ist und der andere eben weniger?
Das kann man so sehen, ja. Es gibt Leute, die sehr dazu neigen. Das hat dann eher was mit dem Magnesium zu tun, weil die Magnesiumspeicher möglicherweise nicht voll sind. Das ist bei den Fußballern nicht so realistisch, weil die sich ja nun da diesbezüglich sehr gut ernähren. Es hat auch was mit der Flüssigkeitsaufnahme zu tun. Das heißt, Menschen, die zu wenig trinken, die tendieren insbesondere im Sommer eben zu einer erhöhten Krampfbereitschaft.
Magnesium ist dann aber wirklich das Mittel der Wahl?
Tatsächlich wissen wir, dass das Magnesium eine hohe Korrelation an der Magnesiummangel mit dem Krampf. Das heißt, gerade der nächtliche Wadenkrampf, wenn wir jetzt nicht vom Sportler sprechen, sondern vom Patienten, der hängt sehr häufig damit zusammen. Ja.
Und wie ist das dann auf dem Platz selber? Die Szene haben wir alle schon mal gesehen. Also ein Spieler liegt am Boden, hat einen Krampf, Oberschenkel, Unterschenkel und dann kommt der Kollege aus der Mannschaft und fängt an, den zu dehnen. Ist das die richtige Gegenmaßnahme?
Ja, die ist die beste und die einzige auch. Wir müssen also den sich verkürzenden Muskel aufdehnen und sozusagen den Antagonisten, den Gegenspieler eben zur Kontraktion bringen. Und dann hört dieser furchtbare Schmerz, jeder, der einen Hattenkrampf weiß, wie weh das tut, hört dann auf. Leider Gottes ist der Muskel danach nicht sehr belastbar, aber es geht eben um eine Akutbehandlung dieses Schmerzereignisses.
Was können die denn machen, zum Beispiel in der Pause? Also nochmal irgendwie Magnesium in flüssig zuführen oder keine Ahnung, nochmal schnell durchmassieren lassen?
Ja, die Massage, die lokale Behandlung ist gut. Also der Physiotherapeut lockert den Muskel, denn es hat auch was mit der neuronalen Verschaltung zu tun. Das heißt, wir müssen versuchen, ihn locker zu machen beim Hochleistungssportler. Viel Flüssigkeit und in dieser Flüssigkeit dann eben auch noch zusätzlich Elektrolyte und da spielt das Magnesium eine Rolle, aber auch das Calcium, das Kalium. Aber eben die Flüssigkeitsaufnahme, die Speicher versuchen kurzfristig mit gut löslichen Elektrolyten nochmal voll zu machen.
Macht es eigentlich einen Unterschied, ob der Spieler jünger oder älter ist?
Nee, die Krampfbereitschaft hängt nicht vom Alter ab. Also wir reden jetzt in diesem normalen, belastungsfähigen Alter des Sportlers. Das heißt, da haben wir keinen Unterschied, ob er 19 oder 25 ist. Natürlich ein Unterschied, ob er 18 oder 55 ist. Da schon, aber in diesem Zeitfenster Leistungssport gibt es keinen Unterschied.
Hier ist sie immer noch, aber nur noch ganz kurz, die Redaktionskonferenz. Denn Johannes Döbbelt und ich sagen auf
Wiedersehen.
Hören, wie auch immer.
Hören, aber stimmt, wir sind ja im Radio.
Aber wir können uns gerne morgen wieder hören, wenn ihr wollt. Wir würden uns natürlich freuen. Wir sind wieder da mit der Redaktionskonferenz für euch. Morgen, was ist morgen für ein Tag? Mittwoch, ne?
Mittwoch.
18.15 Uhr. Also bis dahin, mein Name ist Sonja Meschkat. Bis bald, ciao.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.